Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mind the Dog zwischen Alltag und Trainingsplatz. Heute freue ich mich total, dass mein sehr geschätzter Kollege Gerd Schreiber da ist. Gerd, ich freue mich total. Wir hatten gerade noch kurz darüber gesprochen, dass wir uns tatsächlich noch nie live gesehen haben. Wir sehen uns immer nur, der Gerd ist im EBH, ich bin im EBH. Man trifft sich irgendwie so über Facebook. Aber richtig live haben wir uns tatsächlich noch nie gesehen.
Ja, hallo dir, liebe Anja. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast und dass ich dabei sein darf und dass wir uns auf diesem Weg mal so in persönlichen Kontakt bewegen können. Und ja, in der Tat, wir sind immer irgendwie aneinander vorbeigefloatet, aber immer irgendwie in die gleiche Richtung. Von daher passt das sehr, sehr gut.
Magst du dich einmal ein bisschen vorstellen? Also ich denke mal, dass viele dich eh kennen werden, aber für die, die dich noch nicht so gut kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du so tust?
Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Gerd Schreiber, ich bin Berater für Menschen mit Hund in der Nähe von Lüneburg, oben im Norden. Habe dort meine kleine beschauliche Hundeschule Hund und Wir, wo ich Einzelberatung hier für Hundemenschen anbiete. Über Hund und Wir biete ich aber auch Seminare an im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein tatsächlich einmal. bearbeite da so Alltagsthemen, also Körpersprache, Trainingslehre, Aggressionsgeschichten, Angstgeschichten, also das, was man so hat. So ein Dauerbrenner sind natürlich auch die Hibbelhunde, Junghundeverhalten, also alles das, was irgendwie so mit Verhalten zu tun hat, bin ich fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs und bin Dozent bei Krummkarne Familiari in der Schweiz, wo wir zusammen mit der Ute Blaschke-Berthold HundetrainerInnen ausbilden, in der Basisfachausbildung, VerhaltensberaterInnen ausbilden und sämtliche andere Weiterbildung machen. Bin Dozent bei der ATN schon diverse Jahre. Mit der Silvia Schulze zusammen mache ich die Online-Hundeschule Dog Geeks, wo wir Online-Produkte haben, Webinare haben, Clubs haben, eine Community haben. Also auch da sind wir aktiv. Im Moment ruht meine Dozentenaktivität bei der Schulhundeausbildung ein bisschen, weil es terminlich leider da nicht gepasst hat. Aber das kann sich natürlich auch wieder im nächsten Jahr ändern. Was bin ich noch? Bin dritter Vorsitzender im IBH. Darf da so ein bisschen die Geschicke des Vereines mit leiten beziehungsweise in die richtige Richtung hoffentlich bringen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, gehe ich mit meinen Hunden Enya und Jim durch die Welt und erfreue mich an vielen, vielen tollen Dingen, die sie so machen. Enya ist inzwischen 15,5, da genießt man jeden Moment. Und Jim ist jetzt knapp 2, im November wird er 2. Da genießt man auch jeden Moment der Jugendlichkeit und freut sich, dass er fit und agil und gesund ist. Ja, ich glaube, das war es so grob.
Ja, und das zeigt auch, was für eine Bandbreite du letzten Endes abdeckst. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich gedacht habe, dass ich dich zu einem bestimmten Thema einladen möchte. Mhm. Weil das tatsächlich nicht so sehr mein Thema ist. Also ich kenne mich damit aus, klar. Ne? Aber ich finde das dann immer ganz gut, Menschen da zu haben, die immer noch mal deutlich tiefer einsteigen können und wollen. Und zwar geht es heute um die 4 Lernquadranten. Und bevor jetzt alle denken, oh Gott, jetzt wird es total schwierig und wissenschaftlich, ja, ein bisschen wissenschaftlich wird es. Aber wir werden dann im Laufe des Gesprächs auch noch mal so ein bisschen drauf kommen, müssen wir wissen, was das ist? Wozu können wir das dann brauchen? Und wie können wir vielleicht abgelöst davon ein bisschen besser im Training mit unseren Hunden umgehen? Aber wir steigen jetzt einfach mal ein. 4 Lernquadranten. Was ist denn das überhaupt, Gerd?
Die 4 Lernquadranten oder die 4 Quadranten der operanten Konditionierung, die eigentlich 5 sind. wenn wir nämlich die Extinktion dazu nehmen. Aber da können wir gleich noch drauf ein. Also wir wissen inzwischen sehr, sehr gut belegt, wie Individuen lernen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man von diesem Standpunkt aus an die Sache herangeht. Also wir haben irgendwelche Lernprozesse. Und innerhalb der Lerntheorie wird halt beschrieben, wie Individuen lernen. Also du, ich, Jim, Enya, dein Hund, alle anderen Hunde, alle anderen Lebewesen, Elefanten, Mäuse, Vögel etc. Und der Björn Brems, ein Wissenschaftler, der hat zu diesem individuellen Lernen über die operante Konditionierung das Selbstlernen gesagt, beziehungsweise das sogenannte Selbstlernen. Also durch eigenes Verhalten irgendwie durchs Leben zu kommen und zu lernen, okay, wenn ich das mache, passiert das und wenn ich das mache, passiert das und da habe ich dann einen Nutzen von und da habe ich vielleicht einen Schaden von, also mache ich irgendwas anderes. Und so komme ich selbstlernend, also für mich ganz persönlich, mit welchen Verhalten ich zum Ziel komme, durchs Leben. Und ein anderer Wissenschaftler, der Wolfram Schulz, hat so schön gesagt, Menschen und Tiere verhalten sich immer so, um mehr oder bessere Verstärkung zu bekommen. Und das sind zum Beispiel zwei oder ein Quadrant dieser vier Quadranten der operanten Konditionierung, nämlich die sogenannte positive Verstärkung, also das Mehren von Verstärkern beziehungsweise das Befriedigen von Bedürfnissen. Also wenn ich Durst habe, dann liegt ein Bedürfnis vor und ich gehe zum Kühlschrank und hole mir da ein kühles Getränk raus, wenn es dann warm ist. Wenn es kalt ist, kann das anders aussehen, sodass ich mir dann vielleicht einen Tee mache. Wenn ich Hunger habe, gehe ich auch zum Kühlschrank oder zur Süßigkeiten-Schublade. Und wenn ich irgendwie was Tolles erleben will, dann fahre ich in Urlaub oder wie auch immer. Oder ich höre irgendetwas im Wald und das ist ein toller Klang eines Vogels und ich gucke in die Bäume und ich entdecke den Vogel, wie er da singt und was ist das, in Pirol oder so. Ein bisschen unscheinbar, aber sonst eine wunderbare Stimme und dieses Bedürfnis herauszufinden, woher diese Stimme kommt, das ist leitet mein Verhalten, das Suchverhalten und das wird befriedigt dadurch, dass ich dann tatsächlich den Vogel entdeckt habe. Also es ist wirklich nichts abgehobenes, graues Theorie, sondern so lernen wir und so bewegen wir uns einfach auch durch den Alltag. Gutes bekommen, Schlechtes vermeiden und dabei finde ich noch wichtig anzumerken, dass sich kein Tier verhält, um bestraft zu werden. Das gibt es vielleicht bei Menschen. kein gesundes Tier verhält sich, um irgendwie unangenehme Dinge zu bekommen. Es muss irgendwie einen Nutzen davon haben, eine Erleichterung oder eine Befriedigung oder irgendwie sowas. Und das beschreiben die vier Quadranten der operanten Konditionierung. Und noch ein wichtiger Teil dabei, der oft vergessen wird, ist, wir müssen uns immer auf ein Verhalten beziehen. Und was der Hund durch dieses Verhalten erreicht und dass das tatsächlich einen verstärkenden Lernprozess hat. Das heißt, dieses Tier zeigt dieses spezifische Verhalten in Zukunft öfter, häufiger, also öfter ist häufiger, länger, schneller oder unter größerer Ablenkung. Wir haben ein größeres Verhaltensmomentum oder aber es bleibt auf einem gewissen Level bestehen und erreicht dadurch eine Befriedigung. Also wir haben immer einen Lernprozess. Die vier Quadranten beschreiben quasi immer das Ende eines Lernprozesses.
Ja, also Verhalten wird mehr oder Verhalten, genau, also eigentlich kann man sagen, durch die vier Lernquadranten, Verhalten wird mehr oder Verhalten wird weniger, wenn es sich nicht lohnt. Ganz runtergebrochen.
Ja, genau. Ganz runtergebrochen. Ja.
Ganz runtergebrochen. Warum ist uns das denn immer so wichtig? Weil, also ich merke schon, dass in der Diskussion auch mit anderen Trainierenden kommen immer mal wieder irgendwie diese vier Lernquadranten hoch. Es kommt immer mal hoch, dass wir sehr stark herausstellen wollen, dass positiv arbeitende Trainierende nur in drei Quadranten arbeiten möchten. Also diese vier Lernquadranten sind ja positive Strafe, negative Strafe, negative Verstärkung und positive Verstärkung. Und da wird ja oft auch so ein bisschen drauf rumgeritten, sage ich jetzt mal. Und jetzt so ein bisschen die Frage an dich. Also wir halten uns da ja alle auch so ein bisschen dran fest, ne? Das ist irgendwie was, wo man sagt, das ist Wissenschaft und das ist erforscht und deswegen hat das nichts mit Gefühlen oder so zu tun. Und ich merke dann aber immer wieder, wie die Gefühle schon sehr hochkochen, wenn das Ganze diskutiert wird.
Und ja, dafür ist das ganz schön emotional, ne?
Genau, dafür ist das ganz schön emotional und wenn wir das jetzt aber mal total rational sehen würden und wir sagen, also du hast ja auch vollkommen recht, die Extinktion haben wir ja hier noch nicht mit drin, aber wenn wir jetzt erstmal diese vier Quadranten uns anschauen, positive Verstärkung, der Hund bekommt was Positives, also es wird was Positives hinzugefügt, wenn er irgendein Verhalten zeigt.
Ja, ich würd von der Terminologie, jetzt kommt wieder der Nerd durch und der Lehrende.
Auf geht's.
Ich würd da ein bisschen gucken. Also positive Verstärkung bedeutet, wir haben ein Problem. Im Amerikanischen oder im Englischen würde man sagen Reinforcement positive. Also umgedreht, Verstärkung positiv. Im Deutschen, so wie bei Zahlen auch, also wir sagen dann irgendwie 21, also und im Englischen wäre es halt 21. Also die Zahlen verdreht oder die Begrifflichkeiten verdreht. Und eigentlich schaut man sich immer erstmal an, wurde ein Verhalten mehr oder wurde ein Verhalten weniger? So, wenn das mehr wurde, dann ist das ja schon mal gut. Verändert sich nichts, dann ist das immer ein bisschen kritisch. Aber wenn Verhalten mehr wurde, dann ist das schon mal gut. Und dann guckt man sich an, okay, wurde etwas für den Hund Attraktives, Angenehmes hinzugefügt? Also wir haben eine Addition und deswegen das Positiv, das ist rein mathematisch gesehen. Und es muss etwas für das Tier Angenehmes sein, weil das Leben strebt halt dahin, etwas Angenehmes zu bekommen. Und dann sind wir im Bereich der positiven Verstärkung. Und beim der negativen Verstärkung haben wir also auch Verhalten, was mehr wurde, aber es muss irgendetwas weggenommen werden. Und da sind wir dann in der Subtraktion. Und was muss weggenommen werden? Zum Beispiel ein für den Hund unangenehmer Reiz. Beispiel, man möchte dem Hund über die Anwendung negativer Verstärkung ein Sitzen beibringen. Man gibt das Signal oder das Kommando zum Sitzen und der Hund bleibt aber noch stehen. Und dann drücke ich auf die Kruppe des Hundes, also auf dem Rücken rum und baue immer mehr Druck auf, bis der Hund diesem Druck nachgibt. Und in dem Moment, wo der sich dann hinsetzt, um dem Druck nachzugeben, hört der Druck auf. Und dieses Ereignis, wenn du dich hinsetzt, kannst du den Druck abstellen. Das wird dann, wenn das zu einem entsprechenden Lernergebnis führt, als negative Verstärkung bezeichnet. Das Gleiche natürlich bei Bestrafungsprozessen. Positive Strafe, negative Strafe. Positive Strafe, es wird etwas hinzugefügt und Verhalten wird weniger. Und negative Strafe, etwas Attraktives, was bisher da noch drin war, wird weggenommen und das Verhalten, was der Hund in diesem Moment gezeigt hatte, wird dann auch wieder. Aber wie gesagt, nochmal die Randnotiz, kein Tier verhält sich, um bestraft zu werden. Von daher brauchen wir diese Quadranten gar nicht so sehr in den Fokus tatsächlich zu nehmen. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Ja. Genau, weil ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil auch das kommt ja immer mal wieder im Training. Also so dieses, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die jetzt meinetwegen sehr junge Hunde haben, die also der Klassiker ist ja das Anspringen. Mhm. Ne? Also wir haben Hunde, die aus den verschiedensten Gründen anspringen. Und da müssten wir ja eigentlich auch schon wieder aufteilen, weil nicht jeder Hund springt aus dem gleichen Grund an. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum Hunde anspringen. Und wenn dann Kunden sagen, ja, der weiß genau, dass er das nicht tun soll und er macht das trotzdem, dann funktioniert ja irgendwas in meinem Training nicht, wenn das Verhalten immer weiter gezeigt wird, obwohl ich, egal ob ich jetzt versuche, ihm freundlich beizubringen, dass er unten bleibt oder negativ, also ich könnte ihn ja wegstoßen oder weg, ne? Und auch das, also ein Hund würde ja das Verhalten dann nicht wiederholen, wenn er das so unangenehm fände, weil der möchte ja diese Strafe nicht nochmal haben.
Das ist halt die große Frage. Ui, jetzt sind wir schon ziemlich, ziemlich tief drin. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass der Hund sehr gerne Kontakt zu Menschen hat und Menschen total toll findet. Und jetzt kommt er an und er ist ja ein Hund und Hunde springen an. Das ist eine Hypothese, die stelle ich auf, weil ich es bei ganz, ganz vielen Hunden beobachte. Also ganz, ganz viele Hunde im jugendlichen Alter, im Welpenalter springen Menschen an. Sie springen aber auch andere Hunde an, springen anderen Hunden ins Gesicht. Das heißt, Anspringen ist wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, ein angeborenes Verhaltensmuster. Das machen die halt. Es ist ein Hund, macht er. Genauso wie hinter einer Maus hinterherrennen. Und wenn jetzt der Mensch irgendwie schimpft oder den Hund wegschubst, kann es tatsächlich sein, dass der Hund gar nicht sein Verhalten damit in Einklang bringt, also gar nicht die Reflexion anstellt, so, okay, warum wurde ich denn jetzt weggeschubst, sondern es kann einfach sein, dass er sagt, ey, warum werde ich denn jetzt geschubst? Also, verstehe ich gar nicht. Ich bin ein Hund, ich spring an. Und ich verstehe das gar nicht. Und dann kommt der Hund in einen Konflikt. Und dann springt er wieder an. Und Konflikte sind immer erregungssteigernd und das macht das Thema Anspringen auch immer so ein bisschen schwierig. Und die Erregung geht hoch und wenn die Erregung hochgeht, dann werden angeborene Verhaltensmuster wahrscheinlicher. Der Hund ist gestresst und damit springt er vielleicht noch mehr an, weil er irgendwie Social Support haben möchte, weil er Kontakt haben möchte und das gar nicht versteht, warum der Mensch jetzt gerade blöd wird und er möchte ihn vielleicht auch beschwichtigen. Und das machen Hunde, indem sie den Fang des anderen beleckens. Jetzt ist unser Fang, also das Maul ein bisschen höher, also muss er wieder anspringen und kriegt wieder einen auf die Mütze. Und es kann durchaus sein, dass der Hund in Kauf nimmt, dass der Mensch blöd wird, um für diesen einen Moment den Kontakt herzustellen. Das heißt, wenn ein Hund immer wiederkehrend ein Verhalten zeigt, obwohl er dafür eventuell auch unangenehme Dinge bekommt, dann ist ihm dieses Verhalten sehr, sehr wichtig, weil er ganz, ganz viel in Kauf nimmt. Und dann ist dieses Wegschubsen oder vielleicht auch das Schimpfen natürlich keine Strafe im lerntheoretischen Sinne, weil das Verhalten nicht weniger wird. Dann können wir nicht sagen, das war Strafe oder positive Strafe, sondern es war einfach ein Schubsen, es war grob, es war blöd, es war Gewalt oder
Unangenehme oder
was
was auch
auch immer,
immer.
es war für den Hund etwas Unangenehmes, wenn das Verhalten weiter bestehen bleibt und positive Strafe ist dadurch gekennzeichnet, dass das Verhalten sich relativ schnell verändert. Also es muss relativ schnell weniger werden, ansonsten ist irgendwo ein Fehler drin. Dann werden A, die Nebenwirkungen mehr, aber B, ist es keine Strafe. Per Definition nicht, weil per Definition wirkt Strafe nämlich verhaltensreduzierend. Und das wird so häufig vergessen, auch in den Diskussionen. Und dann wird aus einem Leinenruck plötzlich positive Strafe. Ja, das ist ja positive Strafe, der Leinenruck, wo ich sage, okay, auf welches Verhalten beziehst du dich und wurde dieses Verhalten weniger tatsächlich? Oder bleibt es über einen gewissen Zeitraum konstant, was weiß ich, 3 Monate, ein halbes Jahr oder sonst irgendwas. Und der Hund kriegt jedes Mal, wenn er einen anderen Hund anbellt, einen Leinenruck. Und wir beobachten aber, dass er nach 3 Monaten immer noch Hunde anbellt. Dann läuft da A was schief und B ist dieser Leinenruck keine Strafe gewesen, sondern für den Hund potenziell schädlich. Es kann Schleudertrauma anrichten oder was auch immer. Und dann bin ich relativ schnell im Bereich von, wo ich sage, naja, das ist Gewalt. Also wir machen etwas, was vom Lernprozess her keinen Nutzen hat. Das Verhalten wird nicht weniger. Also es ist eigentlich irrelevant, ob wir es machen oder nicht, aber es schädigt den Hund. Zumindest bringt es die Erregung hoch und es adressiert vielleicht auch das Selbstverteidigungsverhalten des Hundes. Und dann müssen wir uns halt überlegen, was da tatsächlich ist. Das wäre ja großartig, wenn tatsächlich solche, was weiß ich, ein Leinenruck oder ein Bodyblock oder sonst irgendwas tatsächlich vorhersagbar, leicht messbar, schnell wirkend Verhalten reduzieren würde. Dann hätte ich auch gar keine Schmerzen damit zu sagen, okay, ruck zweimal an alleine, das wird da überleben und dann ist das Thema ein für alle Mal durch. Aber so ist die Realität nicht, sondern die Hunde nehmen für spezifische Verhalten, zum Beispiel beziehenderweise irgendwo hinkommen, sehr, sehr viel in Kauf. Sie nehmen sehr, sehr viel in Kauf, mit Kontakt mit anderen Artgenossen zu kommen. Nehmen sehr, sehr viel in Kauf, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und je mehr sie in Kauf nehmen, desto wichtiger ist ihnen dieses Verhalten und desto weniger verstehen sie wahrscheinlich, warum sie wieder einen auf den Deckel kriegen. Das ist so die Schwierigkeit beim Arbeiten mit aversiven Reizen, die sich dann aber durchziehen, Nebenwirkungen haben mit Fehlverknüpfung, mit Erregungssteigerung, mit Vorwegnehmen der Konflikte, was denn Vorwegnehmen schon zu einer Erregungssteigerung führt. Das heißt, sie ziehen mehr, sie bellen mehr, sie hüpfen mehr rum, sie können schlechter stehen bleiben. Wenn der Mensch ihnen dann doch mal ein Bröckchenfutter gibt, dann schubsen sie in die Hand. All das sind Nebenwirkungen von Konflikten, von Frustrationen und das will ich im Hundetraining natürlich nicht haben. Und deswegen sage ich auch tatsächlich, dass ich ja bedürfnisorientiert, gewaltfrei, nach Möglichkeit arbeite. Was ich nicht sage, ist, dass ich rein über positive Verstärkung arbeite, weil das tue ich nicht, das kann ich nicht. Und ich würde auch so eine Behauptung nicht aufstellen, sondern ich gucke halt, dass meine Hunde Selbstwirksamkeit erlernen, dass sie bestimmte Fähigkeiten erlernen. Und da gucke ich, dass ich ihnen diese Fähigkeiten entsprechend lehre. Und da sind natürlich auch wieder die 4 Quadranten wichtig. Im Fokus dann natürlich die positive Verstärkung, wo ich immer sage, hey, coole Entscheidung, wow, das war cool, dafür kriegst du einen Keks, dafür kriegst du die Möglichkeit, schnüffeln zu gehen. Super, du bist stehen geblieben, jetzt darfst du nochmal gucken. Sehr, sehr cool, du bist stehen geblieben und hast mich angeguckt, jetzt nehme ich dich auf den Arm, damit du besser gucken kannst. Also all solche Sachen versuche ich zu integrieren, die dann mit der positiven Verstärkung als Lernmechanismus des individuellen Lernens zu erklären wäre, weil diese A, die Bedürfnisse des Hundes befriedigen und B, auch die Funktion von deren Verhalten adressieren. Also jedes Tier verhält sich irgendwie, um etwas zu erreichen. Und so hat, wenn ein Hund zum Beispiel in der Sonne liegt und dem ist warm, dass in den Schatten gehen die Funktion, den Körper wieder runterzukühlen. Und so hat jedes Verhalten seine Funktion. Und wir müssen mal herausfinden, was ist denn die Funktion von diesem spezifischen Verhalten? Was möchte der Hund erreichen? Welches Bedürfnis hat er? Welche Motivation hat er? Welche Emotion steckt dahinter? Und nach Möglichkeit gucke ich immer nach dem sogenannten funktionalen Verstärker, wo ich sagen kann, okay, an der Leine ziehen ist halt irgendwie doof, aber du kannst dich an mich wenden, dann kriegst du das auch. Oder wir gehen mal ein Stückchen langsam, dann rennen wir dahin. Oder irgendwie halt gucken, dass der Hund nicht mit den unerwünschten Verhalten zu dem kommt, was er haben möchte, sondern dass wir gegebenenfalls, wenn das nötig ist, Alternativverhalten entsprechend etablieren. Du so nicht, aber wir können es anders lösen.
Mhm.
Jetzt haben wir viel geredet schon.
Ja, alles gut. ich würde ganz gerne noch mal einmal ganz kurz ein bisschen zurückspringen und zwar zu den Nebenwirkungen von aversiven Trainingsmaßnahmen. Du hattest ja eben schon ganz gut erklärt, was passieren kann, wenn ich mit Druck reingehe. Also mein Hund bellt einen anderen Hund an und ich ruck den und es kann sein, dass er dann schon in Erwartung des Rucks, also ne, er sieht da hinten einen anderen Hund, weiß schon, gleich tut's wieder weh und dann ist die Erwartungshaltung wieder sehr hoch und dann steigert sich ja auch gleichzeitig die Erregung, genau, die Erregung. So, das sind ja Nebenwirkungen, die man relativ schnell, finde ich, auch sieht an den Hunden, weil das Verhalten ja in der Regel brutal schnell auch schlechter wird und die Erregung einfach so extrem hoch wird. Es kann aber ja auch dazu führen, und auch das habe ich schon ein paar Mal im Training bei anderen Hunden gesehen, dass zwar an der einen Stelle das Verhalten erstmal weniger wird, weil der Druck so hoch war, dass die Hunde sich letzten Endes nicht mehr trauen. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass es ja auch immer mit Emotionen verbunden ist. Also dass die negative Emotion oder die hohe Erregung ja nicht weg ist, nur weil ich dem Hund eine draufgebe. Sondern dass sich Problematiken auch verschieben kann. Also es kann sein, dass der Hund dann andere Hunde nicht mehr anbellt, aber auf einmal Fahrräder jagt, die er vorher in Ruhe gelassen hat. Oder dass ein Hund halbwegs entspannt an anderen Hunden vorbeigeht, aber auf einmal in die Wohnung pieselt. Also wir können ja durchaus auch solche Verschiebungen haben und die sehen die Menschen ja ganz selten. Die sehen ja nur, auf einer Seite ist ein Problem weg. Und dann taucht auf der anderen Seite aber ein Problem auf. Und da finde ich, ist es auch nochmal wichtig, so ein bisschen reinzugehen, okay, was findet denn da an Nebenwirkungen statt und warum ist es deswegen so schwierig, aversiv zu trainieren? Weil wie du sagst, also wenn ich einen Hund habe, also wenn ich jetzt an meinen Juno denke, der findet ziemlich viel doof, also Menschen, andere Hunde, ne? Und wenn ich da wüsste, ich gehe da zweimal mit einem Leinenruck rein und dann hat sich das Thema erledigt und dann ist er entspannt damit. Dann ist es genauso, wie du sagst, dann hätte ich da wenig Schmerzen mit. Aber ich sehe ja, was aus dem geworden ist, nachdem der durch 5 aversiv arbeitende Hundeschulen gegangen ist. Nämlich einen Hund, der das alles noch viel, viel doofer findet. Und da einfach meine Bitte nochmal an dich, nochmal zu erklären. Also klar, auf der einen Seite haben wir diese in dieser Situation schlechter werdendes Verhalten. Aber es kann auch sein, dass das Verhalten an der Stelle vielleicht ein bisschen besser wird, aber an einer anderen Stelle deutlich schlechter wird.
Ja. Ja, das kann durchaus passieren. Ich hol einmal ganz kurz aus.
Ja.
Was im Laufe der letzten 7, 8, 9, 10 Jahre bei uns zumindest in der Bubble immer wichtiger geworden ist, ist der Blick auf das Tierwohl. Also die Frage nach, wie geht's dem Hund? Wie viel Wohlbefinden hat er? Wie kann ich überhaupt Wohlbefinden feststellen? Was braucht ein Hund ganz allgemein, um sich wohlzufühlen? Und was braucht mein Hund ganz individuell, um sich wohlzufühlen? Und wie ich eingangs schon sagte, deswegen ist mir dieser Sachverhalt so wichtig. Kein Tier verhält sich, um irgendwie bestraft zu werden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das Wohlbefinden des Hundes reduzieren und verschlechtern. So. Und da kann es durchaus auch sein, dass wir einen Deckel drauf machen. Also wir stellen uns vor, wir haben dann einen Topf und das Bedürfnis des Hundes ist die Flamme und das Wasser ist im Prinzip das Verhalten. Und jetzt drehen wir die Flamme hoch und das fängt so langsam an zu kochen. Das Verhalten wird immer mehr. Und jetzt sagen wir irgendwann so, oh, ich möchte aber nicht, dass das kocht. Und jetzt machen wir einen Deckel drauf, der auch relativ luftdicht erstmal abschließt. Dann passiert in einem Topf, das ist Physik, erstmal ein Druckanstieg. Und das Spannende ist, bei kochendem Wasser, was ja eigentlich ab 100 Grad siedet, dass durch den Druck der Siedepunkt nach oben verschoben wird. Also dann würde das vielleicht bei 115 Grad oder 110 Grad anzukochen. Das heißt, wir machen Deckel drauf und wir sehen, dass das Verhalten tatsächlich ruhiger wird. Aber die Flamme ist nicht abgestellt. Das heißt, der Hund zeigt immer noch Verhalten, aber die Funktion ist nicht mehr gegeben. Und das frustriert, wie gesagt, hat Nebenwirkungen. Und wenn wir dann noch die Fehlverknüpfung mit reinnehmen, dass sich schlechter fühlen, dass, ui, jetzt wird es gleich wieder doof, dann kann es durchaus sein, dass dieser Druck sich an einer anderen Stelle entlädt. Und das kann halt sein, dass der Hund zu Hause, wenn er an dem Hund vorbeigeht, nach dem Fuß schnappt, einfach so aus dem Affekt, weil irgendwo muss der Druck hin. Oder dass der Hund bei Menschen ein Problem hat, das haben wir weggedeckelt und wir gehen jetzt auf die Hundewiese und dort ist er durch den höheren Stresslevel, durch den Hintergrundstress, weil er diese Konflikte da selber nicht gut lösen kann und da auch nicht funktional sein kann, kann es halt sein, dass er im Sozialkontakt mit anderen Hunden blöder wird. Oder dass er, das sagte ich vorhin auch schon mal, dass er aufgrund des höheren Erregungslevels und des höheren Stresslevels mehr in angeborene Verhaltensmuster kippt. Also das Gehirn unter starker Belastung, kennen wir alle sicherlich auch, tendiert dazu, wieder in angeborene Verhaltensmuster zu gehen. Angeborene Verhaltensmuster sind Beutefangverhalten, wir nennen das Seekingverhalten, Angst, Aggression und Sexualverhalten. Und das sehen wir bei vielen, vielen Menschen, die ins Burnout laufen, die essen ganz, ganz viel oder sie kriegen andere Süchte oder werden immer ungnädiger oder dass sie eben am Handy, genau, um da die schnelle Bedürfnisbefriedigung zu kriegen. Und das ist ja ein super Beispiel mit dem Handy. Ne? Man guckt sich da was an, swipet das weg und kriegt wieder Stimulation. Und man muss nicht viel machen, man muss auch nicht viel nachdenken. Und das ist einfach. Und dieses einfache Verhalten wird mehr und mehr aktiv, wenn hohe Belastung drin ist. Und deswegen gucken wir, dass wir diese Baustellen von vornherein gar nicht zumachen und deckeln, sondern dass wir eigentlich das aufmachen und sagen, okay, du hast da ein Bedürfnis, wie kriegen wir das dann irgendwie anders hin? Wobei wir auch sagen müssen, dass Hunde ja extremst anpassungsfähig sind. Und es gibt ganz, ganz viele Hunde, die weggedeckelt werden können, ohne dass es Nebenwirkungen hat. Und die nehmen es einfach in Kauf und sagen, na gut, dann mache ich das halt nicht und dann ist das Leben für mich erträglich. Ja, es geht schon. Aber es gibt eben auch Hunde, die kriegen es nicht hin. Und wir wissen immer nicht vorher, bei welchem Hund funktioniert es, bei welchem Hund funktioniert es nicht. Und das Blöde ist, was du eben schon sagtest, es kann an ganz anderer Stelle, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, auch zeitlich durchaus versetzt, dann zu Problemverhalten führen, wo die Ursache in den Konflikten, in den aversiven Maßnahmen dort stecken kann, sich aber an anderer Stelle zeigt und auch eventuell Jahre später zeigt, eventuell auch durch gesundheitliche Einschränkungen zeigt, chronische Magen. Entzündungen, was es da eben gibt. Also alles das, was wir beim Menschen ja im Prinzip auch in Bezug auf Depression und Burnout kennen, kriegen wir gegebenenfalls damit auch rein. Und von daher ist der Blick auf das Tierwohl so mit entscheidend. Und wenn ich das noch sagen darf, bei jedem anderen Haustier, sei es Graupapageien, Fische, Degus, Hamster, Meerschweinchen, was auch immer man sich da so ins Haus holen kann, wo man jetzt auch diskutieren darf, ob das nötig ist und ob das sinnvoll ist, aber die Diskussion will ich nicht führen, holt man sich Ratgeberliteratur, wo drin steht, Degus brauchen oder Kanarienvögel brauchen das und das und das, um ein glückliches Leben zu haben. Das fehlt bei Hunden. Wir sagen, sie müssen gehorchen, wir müssen sie erziehen. Wir müssen sie trainieren, sie müssen sich anpassen. Und dann eventuell, ja, der hätte Spaß am Agility. Und ich bin der Meinung, dass wir das eigentlich umdrehen müssen. In erster Stelle muss das Wohlbefinden des Tieres stehen, weil wir haben es in unsere Obhut genommen. Und es ist genauso wie ein Kanarienvogel ein in Gefangenschaft lebendes Haustier. Gut, sie leben im goldenen Käfig. Keine Diskussion. Sie haben viel, viel mehr Freiheiten als ein Kanarienvogel, aber sie leben in Gefangenschaft und können sich nicht so frei entfalten, wie sie das vielleicht gegebenenfalls machen würden. Auch vielleicht unter dem Inkaufnahme, dass sie ein kürzeres Leben haben, weil es einfach gefährlich ist. Aber ich finde, dass der erste Blickwinkel davon ist, was hat mein Hund von dem, was ich tue? Geht es ihm gut? Hat er einen Vorteil davon? Gewinnt er etwas? Was nimmt er in Kauf dafür, dass er dieses Verhalten zeigt? Oder auch, was kostet es ihm, wenn ich zum Beispiel einen Hund im Freilauf habe und ich laufe mit ihm durch den Wald und er würde eigentlich total gerne durch den Wald laufen. Und ich rufe ihn alle 30 Sekunden zurück, weil sonst wäre er weg. Und er kriegt dafür Futter. Dann arbeite ich über positive Verstärkung in Bezug auf den Rückruf. Wunderbar, hey, ich bin voll der gute Trainer, weil ich arbeite ja über positive Verstärkung. Aber was kostet es ihm denn, immer wieder zurückzukommen? Nämlich die Aufgabe von angeborenen Verhaltensmustern, jagen zu gehen. Es kostet ihm einfach die Ausführung, Hundedinge zu tun. So, und dieser Preis ist bei vielen Hunden nicht so hoch, weil sie sagen, er interessiert mich eh nicht. Aber wenn ich da einen Hund habe, der so jagdlich motiviert ist, kann dieser Preis sehr, sehr hoch sein, den er zahlt. Und entweder kommt er dann nicht wieder zurück oder er ist so im Konflikt, dass das auch wieder schädlich ist. Also es ist nicht nur die Frage, nach welchen Quadranten wir arbeiten, wenn wir gut arbeiten wollen, sondern es ist auch die Frage nach, wie geht es meinem Hund dabei? Was nimmt er in Kauf? Was gewinnt er? Was verliert er durch die Interaktion? Ohne dass wir da einen Maßstab setzen dürfen und das muss auf alle Fälle gegeben sein, sondern wir müssen einfach in dieser Situation gucken, ist es nötig, was ich da tue? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Das kann sein, dass ich das ein halbes Jahr so und so mache, bin sofort fertig, so und so mache. Und nach einem halben Jahr kriege ich irgendwoher eine Erkenntnis oder ich habe durch eigene Erfahrung eine Erkenntnis gewonnen und sage, na, jetzt weiß ich, wie ich es anders lösen kann. Und dann ist das vorher gut gewesen. Na, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem, was ich jetzt in der Lage bin, umzusetzen, gemacht. Und dann ist das auch gut und das ist der Standard und das ist alles schick. Und morgen kann ich einen Erkenntnisgewinn haben und das vielleicht ein bisschen anders machen. Und ich kann vielleicht sagen, du weißt was, das ist mir gar nicht so wichtig, durch den Wald zu gehen. Und das stresst meinen Hund viel, viel mehr, durch diesen Wald zu gehen. Ich bleibe halt einfach auf der Wiese, da kann er rumlaufen, da kann er rumfetzen. Es stört keinen, er gefährdet keine Tiere und ist dort glücklich. Also gehe ich gar nicht mehr in den Wald, sondern ich bleibe einfach in einem Umfeld, wo er einfach Hund sein kann. Und dann geht er zufrieden nach Hause. Irgendwie so.
Und das finde ich ist auch, also für mich auch immer so ein wahnsinnig wichtiger Blickpunkt drauf. Genau das, was du sagst, ne, zu sehen, geht es meinem Hund gut? Also was ist das, was ich in meinem Leben will von meinem Hund? Das unterscheidet sich ja oft sehr von dem, was mein Hund in seinem Leben gerne hätte. Dann eine Ebene zu finden, wo ich sage, uns geht es beiden damit gut. Also weil es halt, also es, für mich ist das unglaublich wichtig zu sehen, dass es meinen Hunden gut geht. Aber ich kann mich auch nicht komplett selbst aufgeben. Also wenn ich komplett jetzt nach meinen Hunden gehen würde, wenn ich jetzt nach Kisha gehen würde, wären die anderen beiden jetzt gerade mal nicht mehr da. Wenn es nach den beiden anderen gehen würde, wäre Kisha gerade nicht mehr da, weil die sich auch da wieder, ne? Ich habe eine Hundegruppe, die bis vor einem halben Jahr gut zusammen funktioniert hat. Jetzt hat Kisha Demenz. Sie läuft aus. Juno findet den Geruch widerlich. Der findet es richtig scheiße und ich muss meine Hunde jetzt trennen. Und daran zu sehen, okay, es geht allen gut, und zwar meinen Hunden, jedem einzelnen meiner Hunde, aber auch mir. Also da eine gute Balance zu finden, dass es allen gut geht, aber eben genau das, was du sagst, weil wir Menschen haben meistens so gegen Hunde, also diese Vorstellung, wie unsere Hunde mit durch unser Leben laufen, ist ja, ich laufe über die grüne Wiese, mein Hund springt lustig neben mir her, liebt alle anderen Menschen, liebt alle anderen Hunde, aber wenn ich mit dem Finger schnippe, ist der sowas von direkt neben mir, damit mein Ego dann auch noch ein bisschen gestreichelt wird, weil ich einen perfekt hörenden Hund habe. Ja. Und dass das aber oft gegen das Wesen eines Hundes geht, nicht jeder erwachsene Hund mag alle erwachsenen Hunde.
Ja, absolut.
Die wenigsten Hunde haben null Jagdverhalten. Also ne, in den abgestuften Formen, aber und da sich wirklich mal zu überlegen, was brauche ich, und das finde ich ist jetzt auch total wichtig für alle Hörenden, mal zu überlegen, was verlange ich denn von meinem Hund und was macht dem denn wirklich Spaß? Macht dem wirklich Spaß, von einem Agility, von einer Agility-Veranstaltung zur nächsten gekarrt zu werden? Oder hat er vielleicht Spaß am Agility, aber in abgeänderter Form? Also, dass wir nicht auf diese ganzen Veranstaltungen gehen müssen.
Naja, und vor allem, woran erkenne ich das? Ne? Also nicht nur sagen, okay, ja, mein Hund hat Spaß daran, sondern wirklich das mal zu hinterfragen, okay, woran mache ich das fest? Hat er überhaupt eine Wahlmöglichkeit? Also kann er sagen, ja, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und wenn wir den Hunden keine Wahlmöglichkeiten haben, dann werden sie uns auch nicht verraten, ob sie es gut und gerne mögen oder nicht. Und nochmal, damit es jetzt nicht so ein bisschen esoterisch abdriftet, natürlich ist das Leben geprägt von Kompromissen und ich bin viel unterwegs und meine Hunde sind viel mit im Auto. Ich fahre im Jahr irgendwie 50.000, 55.000 Kilometer und die meiste Zeit sind die Hunde mit dabei. In dieser Zeit, wo ich im Auto unterwegs bin, könnten die mit Sicherheit auch was anderes machen. So. Das geht dann halt nicht, weil das halt mein Leben ist. Und dann bin ich aber in der Pflicht, da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, genügend Pausen zu machen und die Pausen dann eben auch so ein bisschen mehr nach den Hunden zu orientieren. Und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, dann kann es halt auch sein, dass ich sage, nee, pass auf, ich hole mir irgendwie einen Snack auf der Hand, damit ich mit meinen Hunden irgendwo noch unterwegs sein kann, damit die laufen können, anstatt abends essen zu gehen. Aber das ist halt meine Entscheidung und die Kompromissfindung, und das muss man auch jeder für sich sein und das darf man auch meiner Meinung nach nicht von außen werten. Weil das,
ja.
Und solange es man solange die Hunde das irgendwie mitmachen, ja, geht's denn ja auch. Wie viele Hunde hattest du bisher so in deinem Leben?
Oh, in meinem Leben? Linus war mein erster Hund, Hoverwart, Berner Sennenmischling. Der wurde uns als Schäfer-Berner Sennenmischling vermittelt. Und als ich mit dem dann zu Clarissa von Reinhardt kam, ist die von Lachen unterm Tisch gelegen und hat gesagt, so, Sie haben da mal einen Hoverwart und ein bisschen Berner Sennen mit drin. Und es ist kein Wunder, dass der das Haus bewacht. Amigo, tschechoslowakischer Wolfshund-Mischling. Kisha, meine Labrador-Mischlingshündin. Zwei kleine Senioren, Kaspar und Pippa, die waren irgendwie quer durchs Beet. Die waren beide nur so ein, zwei Jahre bei mir, weil ich die adoptiert habe, als sie schon sehr alt waren. Also da, die haben einfach den Lebensabend bei mir verbracht. Die waren easy. Das waren so die einzigen Hunde, die einfach so mitgelaufen sind. Mhm. Und jetzt eben Juno, der Herdenschutzhund, und Coco, der Wachtschibauer. Also es ist schon irgendwie auch querbeet und darin merkt man auch, wie unterschiedlich die Hunde sind. Also Linus hat zum Beispiel alles mitgemacht. Das war so ähnlich wie bei dir. Ich habe den mit ins Büro genommen. Der hat sogar so einen Blödsinn mitgemacht, wie mit einer Freundin, die er noch gar nicht kannte, ins Hochhaus, da ins Zimmer gepackt, gesagt, so bleib da jetzt mal 2 Stunden, weil wir wollen aufs Tollwood Festival. Der hat sich bei ihr ins Bett gelegt und hat gepennt. In 100 Jahren könnte ich das nicht mit den Hunden. Ne? Also mit Kisha wäre das nie möglich gewesen, sowas. Mhm. Aber der hat das halt mitgemacht und der fand das jetzt nicht ganz so geil, aber der fand das jetzt auch nicht total schlimm. Der hatte auch so ein Grundvertrauen in die Welt.
Und spannend, ne? Wie unterschiedlich die Persönlichkeiten der Hunde sind. Gibt es schon welche, die du über die Regenbogenbrücke hast gehen lassen müssen?
Ja, mit Sicherheit. Genau, die beiden, also Kasper und Pippa, die waren ja schon sehr alt. Linus ist jetzt seit 15 Jahren nicht mehr da. Und Amigo ist dann mit meinem Ex-Mann mitgegangen. Der ist dann da sozusagen gestorben. Aber ja, ist halt immer, die Begleitung ist halt echt immer hart. Und ich merke das bei Kisha. Ich habe es dir gerade gesagt, die ist vor 2 Tagen 15 geworden. Vor ein paar Wochen hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Und umso wichtiger, finde ich, ist gerade in den Phasen auch zu gucken, man kann sich ja nicht zu 100% auf die Hunde einstellen. Und manchmal tut mir das auch total leid, auch in der Konstellation, die wir jetzt hier haben. Mhm. Weil Kisha tut es nicht wirklich gut, weil Juno echt ein Arsch sein kann und die Poco auch. Das ist jetzt sehr liebevoll gemeint, ne? Aber es ist, die sind nicht nett mit ihr. Also Kisha war immer gut mit den Senioren, die hat immer auf die geachtet. Coco und Juno sind es nicht. Die sind mördergenervt und die wollen die eigentlich einfach nur noch weg haben.
Ja.
Das merkst du dann auch.
Ja, ja. Und dann muss man da so die Kompromisse finden. Ne?
Ja.
Also ich hab auch schon ein paar gehen lassen müssen. Mhm. Und ich denke, dass das aber auch ein großer Unterschied zwischen Neuhundehaltenden ist und irgendwelchen Menschen, die schon so 2, 3, 4, 5 Hunde hatten. Insgesamt sind 7 Hunde bei mir, wo ich einen engeren Kontakt hatte und 3 davon leben nicht mehr. Mein Spikey, Snow und der kleine Freddy, der Sheltie, der leider nur 1,5 Jahre bei mir waren. Und ich habe gerade als Freddy gegangen ist, hat das ziemlich viel mit ihr gemacht. Das war ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Und es ist immer mehr der Gedanke gereift, wenn die irgendwann über die Brücke gehen und sich nochmal umdrehen, dann möchte ich eigentlich, dass sie sagen, hey, das war ein geiles Leben bei dir.
Ja.
Und unter dieser Motivation oder unter dieser Voraussetzung möchte ich eigentlich meine Hunde auch führen. Was nicht heißt, dass ich laissez-faire alle die Hunde irgendwas machen lasse und hey, habt einfach nur Spaß. Natürlich müssen wir zusammen Dinge machen. Und natürlich gibt es da auch manchmal Reibereien zwischen mir und dem Gym vor allem. aber das ist so ein bisschen herausfordernd und kitzelt auch wieder die Lebensgeister raus. Das ist ganz gut. Aber unterm Strich muss es immer so sein, dass die Hunde sagen, hey, es war trotzdem cool, was wir gemacht haben. Ja. Also in der Situation war es vielleicht ein bisschen blöd, also lange Autofahrt. Aber ich tue halt ich mache das, was in meiner Macht steht, um das den Hunden in diesen Situationen so angenehm wie möglich zu machen, sofern diese Situation durch mein Leben halt nicht unvermeidbar oder nicht veränderlich sind.
Und das finde ich ist auch nochmal ganz wichtig, da das Augenmerk drauf zu haben, nicht zu sagen, die haben das mitzumachen. Weil die haben glücklich bei mir zu sein. Also es gibt ja immer so dieses, ne, da müssen sie jetzt halt irgendwie durch. Ja, aber ich habe es halt im Blick. Ich habe im Blick, dass manche Hunde durch manche Dinge durch müssen. Das ist ja bei mir auch, das ist ja in jedem Leben so. Aber ich habe trotzdem im Blick, dass das vielleicht nicht ganz so toll ist. Und dann versuche ich es möglichst gut für sie zu machen. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört. Die Coco, mein Wachchihuahua, rastet gerade komplett aus. Hört man das?
Nee.
Okay.
Gott, die will zoomen ganz weit weg.
Brüllt gerade irgendwen im Hof an. Also das einfach im Kopf zu haben, so ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so toll, ist halt gerade so, Aber dann versuche ich es halt irgendwo auf eine andere Art und Weise wieder auszugleichen. Und ich finde, das ist ja das Leben, diese Kompromisse zu schließen, dass wir unsere Hunde, und das ist immer so mein Anliegen, die Hunde so gut wie es geht, durch unser, ich glaube aus Hundesicht oft sehr verrücktes Menschenleben,
Total.
halbwegs gut zu führen und eben nicht mit dem Gedanken dran zu gehen, der hat das halt einfach zu machen, weil ich das sage.
Ja.
Das, ne, das finde ich ist unfair unseren Hunden gegenüber, weil es ist ja genauso, wie du sagst. Ich habe mir ausgesucht, dass meine Hunde bei mir leben. Und ja, das genau. Finde ich, ist es auch an mir, denen ein so gutes Leben wie möglich zu machen. Und da würde ich noch mal ganz kurz, weil ich das immer wieder so spannend finde in der Diskussion zwischen aversiv arbeitenden Trainierenden und positiv arbeitenden Trainierenden, ist ja immer so, ja, ihr Positivler, ihr ne, wirft ja nur mit Wattebäuschen und eure Hunde dürfen alles machen, aber wenn du den, du würdest ihn ja noch nicht mal zurückziehen, wenn er auf die Straße rennt. So. Was könnte dem Hund wehtun? Und das ist ja ein totaler Quatsch. Und damit auch mal so ein bisschen aufzuräumen, natürlich, wenn ich eingreifen muss, dann greife ich ein zum Schutz meines Hundes oder anderer Menschen oder anderer Hunde und dann greife ich auch ein, so wie es das gerade gebietet. Und wenn das bedeutet, dass ich mal irgendwo zurückrucke oder dazwischen gehen muss, dann ist das halt so. Aber das ist kein Training und das ist für mich der große Unterschied.
Es ist kein Training und trotzdem sind es natürlich Lernerfahrungen. Und deswegen, also klar, wenn mein Hund irgendwie auf die Straße springt und da kommt ein Auto, dann ziehe ich ihn natürlich zurück. Im Affekt oder sonst irgendwie was. Ich habe Jim letztens auch aus dem weggezogen, weil ich zu spät gesehen habe, dass er mit der Nase in einem Wespennest war, also Erdwespen. Und er war da dran, hatte einen Stich an der Schnauze, aber nur glücklicherweise nur einen Stich. Und zeitgleich mit dem Wegziehen habe ich ihm halt die Information gegeben, dass ich ihn jetzt wegziehe. Also mit Sicherheit keine Ankündigung gewesen. Aber natürlich versuche ich da erstmal die Distanz zu vergrößern. So. War ein bisschen versteckt, konnte ich tatsächlich auch nicht im Vorfeld sehen. Wenn ich aber mit dem Hund zum Beispiel an der Straße entlang gehe und ich muss ihn wegziehen, ist trotzdem die Karte eigentlich bei mir, weil ich ihn im Vorfeld nicht sauber geführt habe. Und dann ist wieder Kalendereintrag nötig. Gerd, führ deinen Hund sauber an der Straße und achte auf die Leinenlänge, während du in schwierigen Situationen bist, dass dein Hund gar nicht in diese Situationen kommt. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass viele Menschen die Verantwortung an die Hunde abgeben. Der Hund muss sich angepasst verhalten, muss sich erwünscht verhalten, ohne dass die Bezugsperson, meistens ein erwachsener Mensch, dafür dann die Verantwortung übernimmt. Und das passiert tatsächlich auch im Menschenbereich. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, eine Frau mit zwei Kindern, ältere Dame, ich denke, das war die Oma. Und die Kinder standen draußen. Die Oma ist kurz in einen Laden reingegangen. Die Kinder waren 5 oder 6 Jahre alt und die hatten einen kleinen Hund dabei. In der Zeit, wo die Frau im Laden war, kam eine andere Frau ran, auch erwachsen, und hat ihren Hund an den kleinen Hund gelassen, wo die Kinder da standen und die Hunde haben sich in die Wolle gekriegt. So, die Frau mit dem anderen Hund, die hat den Hund zusammengeschissen. Die Oma kam aus dem Laden rausgeschirmt und hat die Kinder zusammengefaltet, die da standen und sagen, geht ja gar nicht. Und ich habe dann einmal über die Straße gebrüllt, dass das ja wohl ihr Ding ist. Ja. Dass man Kinder nicht mit dem Hund an der Straße laufen lässt. Dann war da noch eine erwachsene Frau, die ihren Hund an einen anderen Hund, wo Kinder mit im Spiel sind. Das heißt, zwei Erwachsene haben ihren Job nicht gemacht und die Kinder und die Hunde haben es ausgebadet. Und da habe ich immer so ein Problem mit. Also viele Hundehaltende geben gerne die Verantwortung ab und ja, das muss er können und sind nicht im geringsten A bereit und B auch in der Lage, das, was Hunde teilweise leisten können, bereit zu geben. Ja. Und da habe ich dann immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Wir sind halt irgendwie, sollten das vernünftig begabtere Wesen sein und dann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und viele, viele Situationen können einfach im Vorfeld schon gelöst werden, beziehungsweise kommen gar nicht in eine schwierige Situation, wenn man ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangeht und dieses Ding, ja, das muss der mal lernen, ablegen.
Ja, und vor allen Dingen, das muss der mal lernen, ohne sich selbst die Zeit zu nehmen, dem Hund das überhaupt mal zu zeigen, was er da lernen muss. Das habe ich ganz viel bei den Hunden, wenn die in die Pubertät kommen. Weil, ne, das ist so Standard, weil die dann natürlich auch einfach sehr, sehr anstrengend werden. Aber da hast du vollkommen recht, dieses vorausschauende Gehen mit dem Hund. Und da habe ich auch, ich habe nämlich neulich mit einer Kundin unterhalten, die gesagt hat, ja, immer wenn sie da mit den Freunden zusammengeht, ist das total anstrengend mit den Hunden. Und ich so, ja, weil du nicht zu 100% bei deinem Hund bist. Wenn du möchtest, dass dein Hund lernt, dass ihr entspannt gemeinsam spazieren gehen könnt, dann müsst ihr Spaziergänge machen, wo ihr eben nicht die ganze Zeit ratscht, sondern wo du zu 100% bei deinem Hund bist, um deinem Hund Feedback geben zu können. So ist gut. Oder, ne?
Das ist großartig, dass du das erwähnst. Und im Prinzip ist Hundetraining oder das Zusammenleben mit einem Hund ja simpel. Wir müssen den Hund möglichst von der ersten Stunde an, wo wir zusammenleben, so führen, dass der möglichst viel erwünschtes Verhalten zeigt. Dann wird sich allein durch eine schlicht und ergreifende Ritualisierung ergeben, dass der Hund ganz, ganz viel richtig macht. Wenn ich möchte, dass mein Hund in Hundebegegnungssituationen ruhiges Verhalten zeigt, muss ich die Situation so gestalten, dass er ruhiges Verhalten zeigt. Wie auch immer ich das erstmal mache, ne, das ist ein zweites Ding, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo in eine Hundebegegnung gehe und mein Hund löst aus, habe ich vorher schon einen Fehler gemacht und die Situation nicht richtig eingeschätzt und wieder einmal wird diese Situation assoziiert mit Stress, mit Frustration, mit Konflikten, wie auch immer. Und wenn mir das sehr, sehr häufig passiert, kriege ich einen Hund, der ja immer aufgeregter in Hundebegegnungen ist. Also und da jetzt nochmal wieder den Bogen zu schlagen zu den vier Quadranten. Es geht also nicht nur immer darum zu schauen, ist es positive Verstärkung oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, die Situation so zu gestalten, dass die Hunde erwünschtes Verhalten zeigen können, dadurch einen Gewinn bekommen, wie auch immer das jetzt aussieht, Erleichterung, sie kriegen noch ein paar Kekse. Es geht ihn einfach in der Situation besser und das wiederkehrend zu machen. Und dann brauchen wir uns auch nicht darüber unterhalten, ob jetzt Strafe angemessen ist oder nicht, wenn wir vorausschauend die Situation gestalten oder die Hunde auch sauber aus Konflikten rausführen können, dann brauchen wir im Prinzip diese ganzen Diskussionen nicht. Und wenn wir uns darauf einigen würden, dass es Hunden schlicht und ergreifend gut gehen soll und wir dafür einen großen Anteil haben, dass es ihnen gut geht, eigentlich den größten Anteil haben, dann brauche ich nur gar nicht über Lernquadranten zu diskutieren. Trotzdem ist es natürlich wichtig, das zu wissen, was da ist, wie das funktioniert, damit wir Lernprozesse retrospektivisch auch beurteilen können. Ah, okay, mit den Wirkungen und Nebenwirkungen und so weiter. Das ist aber mehr Trainer-Ding. Hundehaltende, wenn die einschätzen können, okay, mein Hund geht es jetzt gut, also wirklich aufgrund von Beobachtung. Und wenn ich das mache, geht es meinem Hund vielleicht noch ein bisschen besser oder jetzt geht es ihm nicht ganz so gut, aber ich kann das machen, dann geht es ihm wieder besser und er zeigt wieder mehr erwünschtes Verhalten, dann haben wir, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen.
Ja, und einfach nochmal so als Abschluss, ich glaube, so dieser Gedanke, also das, was du ja auch ganz am Anfang gesagt hast, kein Hund tut Dinge, um negative Konsequenzen davon zu erhalten. Also kein Hund tut irgendwas, um eine Strafe zu erhalten. Das geht genau gegen den Widerspruch. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig für die Menschen, das mal in den Kopf zu kriegen, dass kein Hund einfach Sachen macht, um uns zu ärgern oder weil sie einfach doof sind, sondern Hunde tun Dinge, die sich in erster Linie für sie lohnen und die irgendwo ein gutes Gefühl erzeugen, an welcher Stelle auch immer. Und da ist es dann an uns rauszufinden, okay, warum ist das jetzt so und wie kann ich da vielleicht, ne, die Situation anders gestalten, damit mein Hund das besser schafft.
Ja. Ja.
Okay, ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel Futter für Gedanken für die Menschen da draußen gegeben. Einfach mal drüber nachdenken, was mache ich denn schon gut oder Was kann ich meinem Hund denn heute noch Gutes tun? Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe für alle, die den Podcast gerade gehört haben.
Und vor allem, ob das, was ich jetzt gerade mache, überhaupt nötig ist. Also gestern habe ich ein Training, wo ein Hund sehr, sehr doll gezogen hat. Und die Prämisse war, für den Hund ganz, ganz kurz, dann lernt er an lockere Leine zu gehen. Und irgendwie hat das jetzt seit 2 Jahren nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, naja, machen wir Schleppleine dran. Boah, dann zieht er ja noch mehr. Und dann naja, haben wir Schleppleine dran gemacht. Und ich, et voilà, der Hund hat deutlich weniger gezogen. Also es war gar nicht nötig, den Hund so einzuschränken. Im Gegenteil, es war viel sinnvoller, dem Hund an der einen oder anderen Stelle Freiheit zu geben. Und dann kam er an einem Punkt, wo er tatsächlich so ein bisschen ins Pullen reingekommen ist, ins Ziehen reingekommen ist. Und dann sind wir an der Stelle stehen geblieben, haben nette Dinge gemacht, ein bisschen mit dem Hund gekuschelt. Und dann sind wir weitergegangen und die nächsten 200 Meter ist er wieder lockere Leine gegangen. Also da war dann wieder das Wohlbefinden in der Schräglage. Und deswegen ist er so schnell geworden. Was dann bedeutet, dass er natürlich schneller ist als der Mensch. Also zieht er dann irgendwann. Und es ist immer die Frage, ist es nötig, was ich da mache? Oder können wir das nicht auch irgendwie anders so gestalten, dass es dem Hund besser geht und er mehr erwünschtes Verhalten zeigen kann?
Ja, und auch vielleicht muss ich meinem Hund alles beibringen. Also muss mein Hund durch die Stadt laufen? Muss mein Hund auf die Familienfeier? Ne? Wir hatten gestern Geburtstag von meiner Mama. Und ich hatte Kisha mitgebracht, mein Bruder hat seine Hülle nicht mitgebracht, weil die gesagt haben, das sind zu viele Menschen, da fühlt sie sich nicht wohl. Ja. Da ist es besser, wenn sie einfach zu Hause bleibt.
Perfekt.
Ne? Ja. Also man kann es dann auch manchmal ein bisschen leichter machen.
Sehr schön.
Okay, ich habe immer am Ende eine kleine Rubrik, und zwar Skurriles aus der Hundewelt. Und Gerd, hast du da eine nette Geschichte noch, dass wir noch mit was Nettem aufhören?
Ja, das habe ich. Das war lustig. Ich hatte Enya, die habe ich seit 2015. Und Enya, ach, die hat nie was vom Tisch genommen. Und du konntest echt wirklich irgendwie was stehen haben. Die ist da nicht beigegangen. Und wirklich im Haus super unauffällig. Und dann habe ich Ende 2022 habe ich Freddy bekommen, den Sheltie. Und der hatte ständig Hunger. Und dann war ich bei meiner Mama zu Besuch und die hatte einen Kuchen gebacken und den Kuchen hatte sie auf dem Stubentisch gestellt und die Stühle waren aber so ein bisschen vom Tisch runter abgerückt. Und Freddy ist da halt so durchs Haus gewuselt, ne, das erste Mal da und hat sich alles angeguckt und hat er ganz gut gemacht. Und irgendwann gesagt, sag mal, wo ist eigentlich Freddy? Enya lag in der Küche, hat gepennt. Und bin ich in die Küche, in die Stube gegangen und dann hat er tatsächlich einen Stuhl als Treppe genutzt, also auf dem Stuhl, vom Stuhl auf den Tisch und stand dann genüsslich auf dem Tisch und hat da den Kuchen genüsslich gegessen. Und als ich dann reinkam, habe ich mich mal angeguckt, so, ey, willst du auch was? Also das war sehr, sehr süß und Freddy hat mir dann beigebracht, irgendwelche Sachen, die essbar sind, nicht auf dem Tisch und überhaupt stehen zu lassen. War dann aber auch kein Problem, aber das war lustig und meine Mama hat sich dann natürlich auch extrem amüsiert, die fand das auch immer lustig und hat gesagt, ja, ist doch kein Problem, alles gut, also gab noch nicht mal Ärger, da ist meine Familie sehr, sehr tolerant, was das angeht, was die Fellkinder angeht und ja, aber das denkt man dann irgendwie so gar nicht, ne? Wenn man dann so jahrelang mit einem Hund, der da völlig gechillt mit ist, das macht, dann passieren solche Dinge.
Ja.
Mir hat es gefallen, glaube ich.
Und vor allen Dingen, wie schlau sie dann auch werden, ne, um dieses Treppensystem sich aufzubauen, ne, da hochzukommen und so. Ich finde sowas dann ja auch immer cool, weil ich dann denke, so, boah, ey, richtig gut nachgedacht, um da jetzt ranzukommen. Voll gut.
Ja, das war lustig.
Und er wollte nur auf eure schlanke Linie achten.
Genau.
Genau. Sehr schön. Gerd, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Gerne.
Ich fand es immer wieder sehr, also man kann ja über diese Themen ewig sprechen und ewig diskutieren. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir einfach auf ein gutes Leben für unsere Hunde achten, dann sollte es ja eigentlich selbstverständlich sein, wie wir mit unseren Hunden umgehen. Mhm. Und das ist eben größtenteils und soweit es geht nett.
Naja, und das vermitteln wir ja auch in unserem Unterricht und auch von den Online-Produkten von Dorkeks, hast du ja auch. Und Wir gucken halt, dass wir das Leben für die Menschen mit ihren Hunden so angenehm wie möglich machen. Und wenn sie sich darauf einlassen können, dann ist es, glaube ich, immer ein ziemlicher Gewinn. Also das macht mir halt Freude und ist so mein Antrieb.
Ja, und auch zu gucken, also ich habe ja jetzt, jetzt kommt noch mal kleine Werbung. Mein neues Buch ist, wenn der Podcast rauskommt, ist es, glaube ich, schon draußen.
Cool.
Hat auch den IBH-Stempel jetzt drauf. Ich bin total stolz. Und da geht es ja genau darum, weil ich ja ursprünglich von aus der aversiven Ecke komme. Also als ich angefangen habe, habe ich mit Leindruck gearbeitet im ersten Verein. Und das ist sozusagen die Geschichte, wie ich über dieses Training, aversive Training, über das Leben mit meinen Hunden zum positiven Training gekommen bin oder zum bedürfnisorientierten Training mit Hunden gekommen bin und wie jetzt mein Ansatz ist. Weil ich finde, es ist auch so wichtig, diese Funktionsweisen dahinter zu sehen. Warum machen Menschen das heute überhaupt noch? Ne? Also es gibt ja noch genügend, die dran rumrucken oder draufhauen oder andere doofe Sachen mit Hunden tun.
Aber genau, da steckt ein Bedürfnis hinter. Ne? Meistens nach Kontrolle, nach Sicherheit.
Und auch hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die aufgewachsen sind, was denen gesagt wird, wenn die an Trainer geraten, die halt sagen, nur so geht das und dann Angst gemacht wird, wenn du das nicht machst, dann übernimmt er hier morgen irgendwie die Weltherrschaft, ja. Der Hund. Genau, und das steht alles in meinem neuen Hundebuch Gelassenheit im Hundetraining drin. Also das also einmal Werbeblock für Gerds Dog Geeks und einmal Werbeblock für mein neues Buch. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Wie immer, mind the dog, achtet auf eure Hunde und auf euch selbst. Gerd, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.